Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Er ist einer der großen deutschen Filmregisseure. Er ist jemand, der auch international erfolgreich ist. Sein neuer Film läuft heute in den Kinos an und deshalb ist er heute Vormittag unser Gast in SWR 1 Leute, uns zugeschaltet aus einem Studio des RBB in Potsdam. Guten Morgen und herzlich willkommen, Volker Schlöndorff.
Ja, guten Morgen nach Stuttgart.
Wenn man so viele Filme schon gemacht hat wie Sie und jetzt startet heute der neue Film, ist es trotzdem noch was Besonderes?
Ja, also erst einmal, die Nervosität nimmt eher zu im Lauf des Lebens, weil man weiß, wie tief man fallen kann. Aber in dem Fall ist es noch ganz besonders, weil er ist eben etwas persönlicher als andere Sachen, die ich gemacht habe. Also diesmal kann ich mich nicht hinter einem großen Autor verkriechen und verstecken, sondern ich muss schon sagen, das bin auf weite Strecken ich selbst.
Also persönlich bedeutet, Sie sind es auf der einen Seite selbst, der in diesem Film eine wichtige und tragende Rolle spielt. Auf der anderen Seite natürlich auch verbunden mit dem Filmtitel Rückkehr nach Montauk. Hat das auch viel mit Max Frisch zu tun?
Was genau? Ja, genau. Ja, also erstens mal übrigens, ich bin nicht vor der Kamera. Ja. dafür habe ich Stellan Skarsgård, der sozusagen den Schriftsteller spielt. Nein, es ist schon eine Rückkehr nach Montauk, weil ich ja sehr viel mit Max Frisch zu tun hatte, befreundet war, wurde durch die Arbeit am Homo Faber damals. Er dieses wunderbare Buch geschrieben hat, Montauk, wo er einfach ein Wochenende auf Long Island, der Halbinsel vor New York, verbringt, mit einer jungen Frau. Das wollte ich nun nicht eins zu eins verfilmen, habe aber gedacht, es ist ein schöner Anlass, eigentlich mal eine eigene Geschichte zu erzählen, die überhaupt nicht in Montauk gespielt hat, aber zu übertragen, die auch in New York anfängt und wo jemand, also sagen wir ein Schriftsteller oder ein Filmemacher, nach Montauk, da am Ende der Insel fährt, in Begleitung einer ehemaligen Freundin.
Ja, also dieser Max Frisch war, Sie haben es vorhin auch so beschrieben, ein sehr, sehr guter Freund von Ihnen, ein sympathischer, liebenswürdiger Mensch, der Ihnen damals, glaube ich, sogar ein nicht ganz unspektakuläres Auto geschenkt hat.
Ach so, ja, er hat mir so 2 Monate vor seinem Tod, hat er mich mit runter in die Garage genommen und da stand ein wunderbarer olivgrüner Jaguar aus dem Jahr 1967 und da hat er mir die Schlüssel hingehalten und hat gesagt, wo ich hinkomme, brauche ich kein Auto.
Okay.
Er hat schon seinen Tod natürlich gewusst, er hatte ja Leberkrebs und seitdem fahre ich das Auto, also er ist es 25 Jahre gefahren, ich habe es jetzt auch bald 25 Jahre gefahren, denn am 1. Dezember wird das Auto 50 Jahre alt, Erstzulassung.
Und was Max Frisch angeht, Sie haben gerade gesagt, also er wusste um die Schwere seiner Krankheit, konnte er friedlich gehen?
Das hat also ungefähr ein Jahr gedauert und im Lauf dieses Jahres war natürlich eigentlich so diese klassischen Phasen, erst die Wut, warum ich, dann ein sich reinfügen allmählich, dann doch noch abrechnen und Abschied nehmen von anderen, wo man plötzlich auf einmal eine Menge Pflichten hat, was man auch alles erledigen muss, bevor man geht.
Ja.
Und ganz zum Schluss eine große Trauer, also der ist sicher nicht gerne gegangen.
Rückkehr nach Montauk, so heißt der neue Film von Volker Schlöndorff. Ein Film, der auch sehr viel mehr als andere Filme mit Ihnen selbst zu tun hat, Volker Schlöndorff. 7 Jahre haben Sie, glaube ich, in New York oder in Amerika gelebt. Und es war eine Zeit, die irgendwo angesiedelt war, zwischen 2 Frauen und 2 großen Lieben. Kann man so formulieren?
Ja, wunderbarer Werbetext, ja, danke.
So war es gar nicht gemeint.
Nein, ich Ironie ist mein Mittelname. Nein, das ist tatsächlich so. Ich bin 1984, glaube ich, also nicht gleich nach der Blechtrommel, habe ich noch ein paar andere Filme gemacht in Frankreich, Liebe von Swann. Und dann kam aber, ereilte mich doch der Ruf in der Form, den ich nicht widerstehen konnte, nämlich Arthur Miller persönlich und Dustin Hoffmann als Co-Produzent schlugen mir vor, den Tod des Handlungsreisenden zu verfilmen.
Ja.
Und es sollte ja ein kurzfristiger oder zeitlich begrenzter Job in New York sein, 3-4 Monate. Und ich habe dann da ja nicht Fuß gefasst, aber ich habe mich da so wohl gefühlt und habe mich, wie Sie schon gesagt haben, dort auch verliebt, wie man so sagt, unsterblich. Und habe also 5 Jahre dort verbracht und gearbeitet und eigentlich das sehr, sehr geliebt, in Amerika zu sein. Gar nicht diese Vorurteile oder Urteile, die viele Menschen zur Zeit Amerika gegenüber haben. Man muss immer unterscheiden zwischen der Regierung und den Menschen im Land. Ja.
Das ist schon klar. Darf ich Sie fragen, was aus dieser großen Liebe dann, weil 5 Jahre ist auch ein langer Zeitraum, was aus dieser großen Liebe geworden ist?
Wir haben uns irgendwie getrennt oder wahrscheinlich aus meiner Schuld. Und dann war 20 Jahre Stille und dann haben wir uns wieder getroffen und inzwischen sind wir sehr gute Freunde. Also habe ich eigentlich keinen Grund zu trauern, außer eben doch, man hat das Gefühl, ja, wie wäre das Leben, wenn? Und das ist ja eine Frage, die wir uns oft stellen ab einem gewissen Alter. Ob wir überhaupt unser Leben richtig gelebt haben, ob wir mit dem richtigen Partner zusammenleben und so weiter.
Sind Sie so ein Typ, der diese Fragen hätte, wäre, wenn, stellt? Oder
leider, leider, ja? furchtbar. Ja, ja. Ich bin ein ewiger Grübler und zwar auf der einen Seite als Macher immer voraus, aber sobald ich einen stillen Moment habe, schaue ich zurück und das lässt mich immer nicht los, diese Überlegung, was hast du richtig gemacht, was hast du falsch gemacht, in der Arbeit, wie im Leben, wie in der Freundschaft und oder in der Liebe natürlich.
Weil es ja auch die andere Möglichkeit gäbe, was jetzt beispielsweise Beziehungen, was Liebesaffären angeht, was Trennungen angeht, zu sagen, es ist passiert und es macht überhaupt keinen Sinn, zurückzuschauen, weil ändern tut man sowieso nichts.
Vollkommen richtig ausgedrückt, aber der Charakter ist anders und spielt einem da Streiche. Aber ich muss auch sagen, ich kann Leute, die ich einmal sehr, sehr gut gekannt habe, die mir sehr nah waren, kann ich nicht loslassen. Also ich bin von Nibelungentreue in Freundschaften, also der oder die Freundschaft aus der Schulzeit, die pflege ich bis zum heutigen Tag. Und ich habe auch versucht, mit den einigen sehr, sehr wenigen Frauen, mit denen ich zusammen gewesen bin, immer wieder dann doch eine Beziehung herzustellen, wo man sich noch treffen kann, wo man sich noch sehen kann, weil schließlich haben sie mal zu meinem Leben gehört.
Herr Schlöndorff, heute Premiere, die Rückkehr nach Montauk. Wir wollten über die Schauspieler sprechen. Darf ich mit einem Schauspieler anfangen, von dem ich jetzt einfach gestehen muss, dass ich ihn bislang nicht kannte, Stellan Skarsgård. Was ist das für einer?
Also Stellan Skarsgård ist nicht wegzudenken aus den Filmen von Lars von Trier, glaube ich, wo er seit dem ersten oder dem zweiten Film überall immer dabei war, also bei Breaking the Waves zum Beispiel, als ein ziemlich mieser Typ in Nymphomania und vor allen Dingen auch in Melancholia. Also er ist, wenn man so will, der skandinavische Filmkunstschauspieler. Aber das Kuriose ist, dass er außerdem in allen Folgen von Pirates of the Caribbean neben Johnny Depp ist, dass er in der Verfilmung des Medicus einen Barber gespielt hat, also so ein Barbier, der halb Arzt und halb Kurfuscher ist.
Warum haben Sie ausgerechnet?
Ist auch in den Avengers, aus einem ganz anderen Grund. Ich habe ihn beim Europäischen Filmpreis vor ein paar Jahren auf Malta kennengelernt. Und da hatte er einen großartigen Auftritt, als er dem Mads Mikkelsen einen Preis überreichte und die beiden haben improvisiert und ich habe gedacht, ich habe selten einen so sympathischen, charmanten und gleichzeitig bescheidenen Mann auf der Bühne gesehen als Schauspieler.
Er hat die Erwartungen, die Sie in ihn gesetzt haben, auch erfüllt?
Ja, weil er war extrem ehrlich in der Rolle. Wir haben gesagt, wir wollen hier keine Schauspielerei machen, wir wollen auch nicht versuchen, jetzt hier den Charme rauszukehren. Sondern durchaus, er verhält sich ja nicht sehr astrein seinen Frauen gegenüber. Ja. Wir wollen das auch nicht beschönigen und das hat er also ganz wunderbar gemacht, dank auch seiner Partnerin Nina Hoss vor allen Dingen, denn Die beiden haben mit mir zusammen schon Monate vor Drehbeginn angefangen zu proben, sind immer wieder nach Berlin gekommen. Wir haben 2-3 Tage zusammen verbracht. Die hatten ja im Film eine starke Liebe vor 13 Jahren und treffen sich nun wieder. Und jeder ist natürlich gespannt. Und eigentlich möchten sie es auch so ein bisschen, dass es vielleicht ist, da kann man die alten Flammen noch mal entzünden oder die Glut anblasen.
Nina Hoss, eine Schauspielerin, die viele kennen, großartige Schauspielerin. Es gibt eine zweite Schauspielerin, Susanne Wolf, die
kaum jemand kennt.
Vielleicht 2-3 Sätze zu ihr und warum sie auf sie gekommen sind?
Also ich kannte die hier vom Deutschen Theater in Berlin, wie übrigens auch die Nina Hoss. Ich bin großer Theatergänger und ich liebe es, Schauspielern zuzuschauen bei ihrer Arbeit, vor allen Dingen, wenn ich sie nicht dirigieren muss, sondern im Saal sitzen kann. Susanne Wolf, könnte man sagen, ist unberechenbar, ist unglaublich temperamentvoll. Man weiß nie genau, was sie als nächstes macht. Manchmal weiß sie das selbst auch nicht. Und so ein wildes Pferd ist natürlich eine große Herausforderung und eine große Freude. Sie ist aber jetzt doch im Fernsehen auch bekannt, in der ZDF-Serie gewesen, deren Titel ich vergesse, über die Morgen höre ich auf, über die Falschmünzer.
Es gibt von Deutschland mal abgesehen vermutlich 2 Länder auf dieser Welt, zu denen Sie ganz besondere Verbindungen haben. Frankreich zum einen, die USA auch zum anderen. Wo würden Sie sich emotional näher zugehörig fühlen?
Oh, haben Sie nicht eine leichtere Frage?
Nein, leider nicht.
Das ist sehr, sehr schwierig. Das ist so. Amerika ist schon das offenere Land. Frankreich kann ich nur lieben, weil ich selbst halb zum Franzosen geworden bin und dann fühle ich mich in Frankreich als Franzose. Ich glaube, als Deutscher würde ich mich da vielleicht nicht so wohl fühlen wie in den USA, das einfach viel offener ist für Menschen, die überall herkommen, weil alle sind immer irgendwo hergekommen. Man hat von vornherein das Gefühl, ich gehöre hierhin so gut wie jeder andere auch.
Es sind politisch sehr spannende Länder, gerade auch aktuell. Die USA jetzt mit dem doch vergleichsweise immer noch neuen Präsidenten Trump. Was Frankreich angeht, wir senden an einem 11. Mai, zeichnen aber vor dem 8. Mai auf. Mit anderen Worten, wir wissen in dem Moment, in dem wir jetzt miteinander reden, nur, dass Macron den ersten Wahlgang gewonnen hat und die Prognosen dahin gehen, dass er auch Präsident werden wird. Wie schätzen Sie es ein?
Ja, ich glaube ganz bestimmt und ich hoffe es und wünsche es ihm auch sehr. Ich habe es verfolgt, bevor der Wahlkampf anfing, gab es ja eine große Auseinandersetzung vor 2 Jahren in Frankreich. Ich war gerade dort, weil ich da den Film Diplomatie drehte, um das Gesetz Macron. Das Gesetz Macron war im Grunde nichts anderes als die Schröder-Agenda, um den Arbeitsmarkt zu liberalisieren, es möglich zu machen, dass Firmen auch wieder einstellen, ohne zu fürchten, dass sie nie wieder entlassen dürfen. Also es ist nicht ein Bruch des sozialen Friedens oder hier ein Zerreißen des Netzes, sondern es ist einfach eine Liberalisierung im Sinne, wie die Gesellschaft nun heute mal funktioniert und wie wir alle viel mobiler sind. Und ich fand diesen Kampf, den er da geführt hat und übrigens verloren hat, dadurch bin ich auf ihn aufmerksam geworden und habe gedacht, das ist wirklich ein toller Mann.
Die etablierten Parteien, die jahrzehntelang alles politisch unter sich ausgemacht haben, sind katastrophal und desaströs gescheitert.
Ja, auf jeden Fall. Und man kann nur hoffen, dass das nicht bei uns auch mal passiert. Dann ist eine neue Generation herangewachsen, mit ganz anderen Mitteln zu kommunizieren und sich zu informieren. Und die sehen das überhaupt nicht ein, dass da diese alten Hüte immer noch gehandelt werden. Und das hat ganz schön, glaube ich, vielen das Zittern beigebracht. Und in Frankreich vielleicht zu spät. Das hätte vor Jahren passieren müssen. Ich verfolge das natürlich sehr und bin immer ganz traurig, wenn ich sehe, wie Frankreich wegdriftet. Also gerade als Beispiel hier in Studio Babelsberg. Das waren ja französische Investoren, die mich hierher geholt haben. Und die haben hier eben doch ein paar hundert Millionen investiert und waren sehr, sehr dynamisch. Und ich habe gefragt, ja, und warum kommt ihr und macht das hier in Deutschland und nicht in Frankreich? Sagen sie, in Frankreich ist unmöglich. Da sind uns links und rechts und überall die Hände gebunden und ganze Generationen von jungen Franzosen sind nach London oder Buenos Aires oder Rio oder sonst wo ausgewandert, sobald sie diese Hochschulen verlassen haben.
Herr Schlöndorff. Sind Sie noch ein Alt-68er?
Ich bin natürlich von der Generation her ein Alt-68er. Andererseits bin ich es nie wirklich gewesen, denn 1968 waren das ja die Studenten, die auf die Straße gingen. Ich war ja da bereits in Prag und drehte meinen dritten Spielfilm mit amerikanischer Beteiligung. Also ich kann nicht sagen, dass ich da ein junger Wilder auf der Straße gewesen sei.
Gab es so eine innere Nähe?
Ja, vollkommen. Ich erinnere mich sogar noch gut an die Zeit. Wir haben also morgens und abends am Radio und am Fernsehen gehalten und wollten wissen, was ist in Berlin los, was ist in Paris los, was ist in Berkeley los. Und wir waren 4 Monate lang in Prag. Aber immerhin, das war der Prager Frühling, war auch nicht langweilig. Ich fühle mich vollkommen verwandt der Generation von denen, die 68 auf die Straße sind.
Auch wenn dramatische Fehler passiert sind, wenn wir nur an die Geschichte der RAF denken?
Naja, das ist ja eben, warum ich immer auch rückwärts blicke. Man muss sich doch immer Rechenschaft ablegen, auch für das, was passiert ist. Und 68 ist ja zu ganz, ganz großem Teil friedlich verlaufen. Und dann hat es aber eben diese kleine Gruppe gegeben, die sich mehr und mehr fanatisiert hatte, aus Gründen wie auch immer. Und es war entsetzlich. Und wir waren alle empört, was sich entwickelt hat. Und ja, das Letzte war, als sie dann zu Grabe getragen wurden, ich habe das ja gefilmt am Dornhaldenfriedhof in Stuttgart, war es ganz klar, hier wird ein Teil unserer Geschichte zu Grabe getragen, nämlich was 68 hätte sein können und was es leider auch geworden ist.
Also die Selbstmorde von Stammheim im Herbst 1977. Es gibt niemanden aus der RAF mehr, der im Gefängnis sitzt. Es gibt viele, die in Freiheit leben und fast alle derer, die in Freiheit leben, leben von Sozialhilfe oder von Hartz IV. Auch eine Ironie der Geschichte?
Ja, ein trauriges Scheitern auf jeder Ebene, dass es dann doch keinem gelungen ist, sich nochmal selbst zu erfinden, irgendwie im Alter von 40 oder 50, wie es anderen Menschen ja auch gegeben ist. Ich habe ja in dem Film Stille nach dem Schuss diejenigen gezeigt, die da mit Inge Fiet und anderen sich und Susanne Albrecht übrigens in der DDR versteckt hatten oder dort versteckt wurden mit neuen Identitäten. Und eigentlich bis auf die Inge Fiet, sind die alle daran innerlich zugrunde gegangen und haben sich nie wieder gefangen. Und also waren diejenigen, die immerhin frei blieben, wenn auch in der DDR, im Grunde nicht besser bedient als diejenigen, die im Westen im Knast waren.
Schlimm auch, dass bis heute dieses eiserne und auch fürchterliche Gesetz des Schweigens gilt.
Sie brauchen das, aber ich finde, es ist falsch, dass sie es brauchen. Sie haben es nie verstanden, sich offen mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Es ist ja unglaublich viel einfach stummer Trotz gewesen in den Gewalttaten. Und es ist ja manchmal sehr viel schwerer, sich zu artikulieren, sich auseinanderzusetzen und auch irgendwann zuzugeben in der Auseinandersetzung, dass man Unrecht hat.
Klar.
Und das ist eigentlich etwas, was diese politischen Aktivisten nie für sich zugelassen haben. Das waren Sektierer, Fanatiker.
Die dramatische Zeit der Studentenbewegung, die 68er Aufbruchsstimmung, wir haben mit Volker Schlöndorff, dem Filmregisseur, gerade drüber gesprochen. Auch darüber sozusagen, welche negativen Entwicklungen, Stichwort RAF, es gegeben hat. Auf der anderen Seite, wenn man eine Bilanz von 68 zieht, Volker Schlöndorff, stehen da unterm Strich nicht auch ein paar richtig positive Dinge?
Ja, das hat unsere Gesellschaft zum Besseren verändert. Davon bin ich überzeugt. Deshalb sind ja die Auswüchse so bedauerlich. Aber ich meine, allein im Umgang an den Universitäten zwischen Professoren und Studenten, ja, also diese ganze Vorstellung von unter den Talaren, der Myth von 1000 Jahren, das sagt ja alles. Also es ist viel eine freiere Gesellschaft geworden, nicht nur an den Unis, sondern auch überall, wie wir alle miteinander umgehen. Und was sich in unserer Republik, muss man doch mal sagen, so unglaublich positiv entwickelt hat und besser ist als in gelaufen ist als in manchen anderen Ländern, speziell als in Frankreich, ist eben das vollkommene Aufgeben dieser Hierarchien und Autoritäten aus der Vergangenheit und eine größere Gleichheit einzuführen unter den Menschen und eine Offenheit miteinander zu sprechen, ohne Scheu und ohne Hierarchien.
Im Herbst wird entschieden, ob Frau Merkel Bundeskanzlerin bleibt oder nicht. Was wünschen Sie sich?
Na, ich wünsche ihr, dass sie es bleibt, dass sie es, nachdem sie sich entschieden hat, das weiterzumachen. Ich finde es eine beeindruckende Frau, und die sich unglaublich entwickelt hat und wenige Fehler gemacht hat im Verhältnis zu anderen. Und deshalb wünsche ich ihr das. Ich wundere mich sogar, dass sie die Kraft hat, das noch weiterzumachen, weil okay. Das muss ja ein Hundejob sein.
Eine dramatische Bestandsaufnahme, ein bekennender 68er wünscht sich, dass Frau Merkel Kanzlerin bleibt.
Ja, so ändert man sich.
Was ist denn mit Martin Schulz, den viele als den Heilsbringer der SPD sehen?
Naja, ich kann mich nicht gleichzeitig für zwei begeistern. Und mein Herz sozusagen und meine Stimme ist schon vergeben, und ich will das jetzt nicht in Frage stellen.
Herr Schlöndorff, die Sympathie und das Bekenntnis zu Frau Merkel, ist das der finale Abschied von jeder linken Utopie?
Von der linken Utopie ganz bestimmt. Also ich bin auch nicht immer links gewesen. Als Schüler wussten wir gar nicht, was das ist. Und als junge Studenten in Mitte der 50er Jahre dieses übertriebene Bestehen auf Ideologien, das hat sich Gott sei Dank verbraucht mitsamt der Utopie. Und ich finde, wir sind heute, sagen wir mal, pragmatischer, britischer geworden.
Und zu diesem Pragmatismus gehört auch, dass Sie kein Problem damit hätten, Frage, wenn diese große Koalition auch über den Herbst hinaus fortgesetzt wird?
Ja, also die Frage habe ich mir weniger gestellt als die Frage nach der Alternative, was soll sonst sein? Ich glaube, ich würde zum Beispiel als Wähler niemals sagen, ich wähle von jetzt ab nur immer CDU. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich habe mich für eine Politikerin und für andere, die mit ihr Politik machen, entschieden. Ich hoffe sogar, dass es vielleicht alleine schafft. Ich glaube, es würde gut tun, wenn die eine oder die andere Partei alleine regieren würde.
Dustin Hoffmann und Alain Delon. Zwei Schauspieler, mit denen Volker Schlöndorff gearbeitet hat. Der Mann, der uns nach wie vor aus Potsdam zugeschaltet ist. Zwei bemerkenswerte und vollkommen gegensätzliche Figuren, Volker Schlöndorff.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass das die absoluten Höhepunkte meiner Karriere waren. Doch, die Arbeit mit Dustin Hoffmann war ein absoluter Höhepunkt, weil er für die Rolle dieses Handlungsreisenden, dieses Willy Lohmann, geradezu prädestiniert war, dass es ihm selbst ein Anliegen war, das zu machen, und es deshalb überhaupt gar keine Möglichkeit gegeben hätte, dass wir uns nicht verstehen. Also wir haben beide am gleichen Strang gezogen, und was mir sehr gefallen hat, ist, dass er auch eben zugelassen hat, dass man über ihn lacht, dass er den Abstand hat, dass er versteht, in all seiner Tragik ist er irgendwie auch ein Clown. Das hat uns sehr verbunden, und das hat auch dem Arthur Miller so gefallen.
Aus dieser professionellen Zusammenarbeit mit Dustin Hoffmann, ist da auch eine Freundschaft entstanden?
Was ist eine Freundschaft in Amerika, sehen Sie das? Und noch dazu im Showgeschäft. Das ist nicht so ganz dasselbe wie bei uns. Die Leute sehen sich, arbeiten zusammen, befreunden sich, verlieren sich wieder aus den Augen. So groß ist der Kontinent. Allerdings bin ich mit John Malkovich eng befreundet, seitdem geblieben, und wir fahren mit Familie zusammen in Ferien. Also sowas gibt es auch. Aber es hat, glaube ich, einen Einfluss gehabt, zum Beispiel war Dustin Hoffmann vorher nie für einen Filmstart nach Deutschland gekommen, war überhaupt nie nach Deutschland gekommen, wollte das auch nicht. Und siehe da, eines Tages taucht seine Tochter in Berlin auf und studiert in Berlin.
Okay.
Und er besucht sie heimlich. Also vielleicht die zwei Deutschen, die er da vor sich hatte, nämlich Michael Ballhaus war als Kameramann dabei, haben vielleicht ihm gezeigt, dass wir nicht nur so wie die Deutschen in den amerikanischen Filmen sind.
Also dieser wunderbare, jetzt wo Sie ihn ansprechen, dieser wunderbare Kameramann Michael Ballhaus, der tragischerweise ja am Ende seines Lebens erblindet ist und jetzt auch vor wenigen Wochen verstorben ist. Was fällt Ihnen, Volker Schlöndorff, zu Michael Ballhaus ein?
Ja, dass manchmal die Ausstrahlung einer Persönlichkeit wichtiger ist als alles Know-how und als alle technische Brillanz. Denn er war so gut als Techniker wie jeder andere Kameramann auch. Aber er hatte diese ganz besondere Ausstrahlung von seiner Person her, wie er auf die Menschen zugegangen ist, wie er dafür gesorgt hat, dass alle sich wohlfühlen vor der Kamera und hinter der Kamera. Und unglaublich gut vorbereitet war, immer vorausgesehen war, hat eine Intuition gehabt. Also im schlimmsten Falle hätte man sagen können, der Regisseur soll zu Hause bleiben. Der Michael Ballhaus wird das schon richten. Umgekehrt wäre das undenkbar.
Ein in jeder Beziehung liebenswerter Mensch?
Nein, nicht nur. Das muss man sagen, der konnte auch sehr übel gelaunt sein manchmal, wenn die Sachen nicht laufen, wenn er fand, dass unsere Arbeit oder das, woran er glaubt, mit Leidenschaft eben der Film nicht mehr Nummer eins ist. Er hat sich ja auch nicht ohne Grund von Fassbinder getrennt, mit dem er jahrelang gearbeitet hat. Die haben sich gegenseitig groß gemacht, kann man sagen. Aber es gab eben auch Momente, wo er das nicht mehr hat mit sich machen lassen. Fassbinder, der ja auf eine sehr tyrannische und manchmal erpresserische Art und Weise, also emotionale Erpressung, mit seinen Schauspielern und Mitarbeitern umgesprungen ist. Ja. Und da war dann einfach Punkt aus.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, ist der Filmregisseur Volker Schlöndorff, praktischerweise aus Potsdam zugeschaltet, also aus der Stadt, in der Sie leben. Ich weiß gar nicht, wie viele Meter mussten Sie zurücklegen von der Wohnung, vom Haus bis ins Studio?
Ich zucke immer 500 Meter. Ich zucke immer zusammen, wenn ich das Wort Potsdam höre, weil ich lebe in Babelsberg. Für mich ist Babelsberg der mythische Ort, der mich hierher gezogen hat. Das waren die UFA-Studios. Das ist irgendwie ein Name, der mit der deutschen Filmgeschichte verknüpft ist. Und die Potsdamer mögen es mir nicht verübeln, aber ich fahre ganz selten in ihre Stadt rein. Ich bin in Babelsberg und ansonsten fahre ich nach Berlin.
Sie sind 78 Jahre alt inzwischen und laufen, immer noch Marathon?
Nein, nicht mehr Marathon, habe ich mit 75 aufgehört, dachte, es reicht, aber ich laufe zum Spaß im Wald hier so jeden zweiten Tag meine Stunde und das macht mir großen Spaß nach wie vor. Und ich denke schon drüber nach, ob ich vielleicht mit 80 doch nochmal einen Marathon laufe, aber da müsste ich mindestens ein Jahr trainieren.
Und die Knie und die Gelenke und der Rücken, all das macht mit?
Ja, wie in dem Alter, wie das so ist. Irgendwas tut immer weh, aber sonst wäre man tot.
Ja. Sie sind jemand, der unfassbar viele Filme gemacht hat. Ich glaube, es sind, wenn man alle zusammenzählt, mehr als 30. Sind Sie jemand, weil Sie vorhin auch gesagt haben, Sie haben ja sowas Grüblerisches in sich, der dann im Rückblick auch abwägt, was er anders, was er besser hätte machen können?
Ich bin schon sehr gespalten. Einerseits bin ich so ein Widder, der immer vorausstürmt und machen, machen, machen. Mhm. Und andererseits habe ich auch eine sehr melancholische Seite, die übrigens in dem Film Montauk jetzt vielleicht ganz besonders rauskommt.
Der heute startet in den Kinos.
Ja. Aber ich glaube, der Wechsel ist ganz gut, denn wir, auch wenn Sie das Gefühl haben, ja, der hat ja hier 30 oder 35 Filme in immerhin 55 Jahre Arbeit gemacht, das ist enorm viel. Aber andererseits heißt es auch, dass dazwischen immer 6, 8 Monate, manchmal sogar 1, 2 Jahre waren, wo nichts passiert. Ja. Und das sind eben die Momente, wo man zum Philosophen wird. Und das, dann weiß man auch, aber auch bei der nächsten Arbeit wieder, warum man sie macht. Ich habe jetzt gerade abgedreht und sogar gestern den Schnitt abgeliefert oder letzte Woche von einem Krimi fürs ZDF nach Friedrich Arni mit Thomas Thieme und David Striesow. Und das hat mir auch auf einmal wieder sehr, sehr großen Spaß gemacht. Das heißt, es war so anders als alles, was ich vorher je gemacht hatte. Ja. Das ist das Schöne an dem Beruf, dass man sich sozusagen selbst immer wieder was Neues entdecken kann.
Jetzt sind wir fast am Ende der Sendung, Volker Schlöndorff. Und wissen Sie, was mir gerade auffällt? Wir haben keinen einzigen Satz über die Blechtrommel verloren.
Ja, umso besser.
Ist Ihnen das jemals in einem Interview passiert, dass Sie nicht auf die Blechtrommel, nicht auf Oscar Masterat, nicht auf den Oscar angesprochen
haben? Nein, ich bin froh, wenn dieses Markenzeichen zwar irgendwo am Mantel kleben bleibt, aber nicht immer rausgekehrt wird.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren und wünsche Ihnen für die Zukunft beruflich wie privat alles Gute.
Vielen Dank.
Eins gehört.